Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel ab Vers 26. Philippus, einer der Jünger, erhielt durch einen Engel den Auftrag des Herrn: Auf und gehe nach Süden, bis du auf die einsame Straße kommst, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das ist Richtung der Philisterstädte Aschdod und Aschkelon, viel Wüste, damals noch mehr wie heute, Richtung Gazastreifen, könnte man heute sagen. Er machte sich sofort auf den Weg. Nun war gerade ein Eunuch aus Äthiopien auf der Heimreise, ein Finanzverwalter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führt. Er war in Jerusalem gewesen, um dort am jüdischen Gottesdienst teilzunehmen und fuhr jetzt wieder zurück. Unterwegs in seinem Wagen las er im Buch des Propheten Jesaja. Wenn sich die Konfirmanden jetzt vorstellen, dass er in einem 600er Mercedes Pullman oder sowas da fuhr, das war etwas anders, etwas holpriger, aber es war doch immerhin ein Wagen. Und das war schon für damalige Verhältnisse ganz hochstehend. Er las auch nicht im Buch des Propheten, sondern das war eine Rolle. Und die gab es wohl in Jerusalem zu kaufen. Heute noch können wir die älteste Rolle eines vollständigen erhaltenen Jesaja-Texts, die je gefunden wurde, 2000 Jahre alt, in Jerusalem betrachten. Diesen Propheten las er. Und der Geist Gottes sagte zu Philippus: Lauf zu dem Wagen und geh neben ihm her. Philippus tat es und hörte, wie der Mann aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Das ist auch interessant, was wir hier erfahren. Manche von uns kennen das gar nicht mehr, aber es ist durchaus ein guter Rat, wenn Sie etwas verstehen wollen, dann lesen Sie es auch mal wieder laut. Denn dadurch, dass Sie es laut lesen, wird nicht nur der Verstand angesprochen, sondern auch das Sinnesorgan Ohr, und Sie hören es, was Sie lesen, gleichzeitig, und es hilft zum Verstehen. Der Philippus hörte also diesen Afrikaner, Finanzminister, laut lesen. Er wollte verstehen. Und jetzt hören wir, wie der Philippus ihn fragt: Verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Wir erfahren also, wie ein hoher Mann von damals, einer der Gebildeten, sich doch nicht zu schade ist, einen einfachen Philippus zu fragen: Wie kann ich, wenn mir niemand hilft? Er gibt zu, dass er Hilfe braucht zum Verstehen. Liegt darin vielleicht schon das Geheimnis verborgen, warum er dann auch verstand? Denn wir haben eben in den Sprüchen gelesen: Dem Demütigen gibt Gott Gnade und ihm offenbart sich Gott. Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gelesen hatte, lautete: Jetzt kommt ein Zitat. Er war wie ein Schaf, das geschlachtet wird. Er war wie ein Lamm, das sich ruhig scheren lässt. Er sagte kein Wort und er wurde verurteilt. Aber das Urteil ist wieder aufgehoben worden. Niemand kann seine Nachkommen zählen, denn er ist von der Erde weggenommen. Geheimnisvolle Worte. Und der Äthiopier fragte: Er war wohl in Literatur schon etwas bewandert und konnte ja auch so weit etwas Hebräisch, dass er scheinbar den Propheten Jesaja lesen konnte. Aber wie er es so kannte von anderen Literaten der damaligen Zeit, es könnte ja sein, dass hier der Autor, der Jesaja, von sich in der dritten Person sprach, und das war eine literarische Form, und vielleicht in einer Vision seinen eigenen Tod vorweg sah. Aber deswegen fragte er: Bitte sage mir doch, um wen geht es denn hier? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Philippus als Jude, von dem er hoffte, der Afrikaner nun Hilfe, begann zu sprechen. Er ging von dem Prophetenwort aus und verkündete dem Äthiopier die gute Nachricht von Jesus. Da wären Sie gerne dabei gewesen, oder? Wie er das gemacht hat. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Da gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Philippus sagte: Du kannst getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Ja, antwortete der andere, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So gut hatte ihm der Philippus das erklärt. Und Philippus ließ den Wagen anhalten und er stieg ins Wasser. Philippus taufte ihn, und als sie aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn weggenommen. Der Äthiopier sah ihn nicht wieder, doch er setzte seine Reise fröhlich fort. Philippus fand man in Aschdod wieder. Von dort bis nach Caesarea verbreitete er überall die gute Nachricht von Jesus. Liebe Gemeinde, haben Sie das auch schon mal gehört? Glauben heißt nicht wissen. Haben Sie das auch schon mal in der Bibel gefunden? Ich selbst komme aus einem Hintergrund, in dem ich in bestimmten christlichen Kreisen groß wurde. Und wenn wir dann, so wie der Philippus, auf die Straße geschickt wurden, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über den Glauben, dann hat man uns vorher gesagt, geht nicht so viel auf die Fragen der Leute ein, das sind alles nur Ablenkungsmanöver von Menschen, die ihre Schuld vor Gott nicht bekennen wollen. Und deswegen haben sie so viele Fragen. Geht direkt los auf die existenziellen Probleme, die intellektuellen Probleme sind nur eine Ablenkung von der Schuldfrage. Und die Menschen wollen euch in eine Diskussion verwickeln und euch ablenken von dieser Frage, dass sie sich nicht beugen wollen vor Gott. Und dadurch kommt ihr dann in ein endloses Gespräch und nicht zum eigentlichen Punkt. Als wir dann einmal Fragen sammelten, könnt ihr euch mal überlegen, was für Fragen ihr Konfirmanden noch habt, was ihr schon immer mal gerne Gott fragen würdet oder einen Pfarrer oder einen Christen. Da haben wir dann gemerkt, das alles sind ja auch noch unsere Fragen. Und heute halte ich es für richtig, auf Fragen einzugehen, weil ich nicht wie Jesus bin, der so ins Herz der Menschen schaute, dass er dem Gespräch direkt eine Wendung geben konnte, weil er die Menschen ganz kannte und wusste, was im Menschen war. Denn wir leben in einem Land, in dem leider es das Vorurteil gibt, dass man, wenn man in die Kirche kommt, den Verstand an der Garderobe abzugeben hat. In Wirklichkeit hat Gott den ganzen Menschen geschaffen und deswegen ist der Wunsch zu verstehen, was ich glaube. Nicht Hochmut. Ich möchte mal sagen, können Sie überhaupt glauben, was Sie nicht verstehen? Sich ständig selber aufzufordern, zu glauben, was man nicht versteht, das ist doch Krampf. Und das ist ein verkrampftes, unfrohes, unglückliches Christentum. Das macht uns auch nicht gerade so stark, dass wir, wenn wir jetzt in einer Kolonne neben solchen Ministerwagen eines Finanzministers aus Afrika hergingen und wir würden eingeladen, die Bibel zu erklären, dass wir dann mit Überzeugung loslegen würden. Und wir würden vielleicht gar nicht anfangen mit der Frage, verstehst du auch, was du liest, sondern glaubst du auch, was du liest? In Wirklichkeit ist es doch richtig, den Menschen zu helfen, zu verstehen, was sie dann auch glauben sollen, damit ihr Glaube kein Krampf ist. Ich selber musste durch dieses Feuer durch und ich selber habe erlebt, dass mir von 3 Brüdern, von 3 Geschwistern die Hände aufgelegt wurden und die Verstandesmächte gebunden wurden. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das für einen Jugendlichen bedeutet, der das erlebt, dass ihm die Verstandesmächte gebunden werden, damit er nicht mehr so unbequeme Fragen stellt. Das ist ein Hochmutsgeist. Und als ich das mal einem erfahrenen Seelsorger erzählte, viele Jahre später, hat er laut gelacht und hat gesagt, die Fragen, die werden nicht erledigt dadurch, dass man die Hochmutsgeister bindet, sondern dass man die Fragen beantwortet. Jesus müssen wir uns jedenfalls so vorstellen, dass er sich viel Zeit genommen hat, mit seinen Jüngern zu sprechen, ihre Fragen zu hören, auf ihre Fragen einzugehen und zu versuchen, die Fragen zu beantworten. Und deswegen auch ihr Konfirmanden, nutzt das kommende Jahr, um eure Fragen, die ihr habt, zu stellen, damit ihr versteht, wie die Bibel es meint und wie es sich mit dem Glauben verhält. Ich möchte nun versuchen, sie auf den Weg mitzunehmen, wie der Philippus vielleicht dem Kämmerer aus dem Morgenland dieses Evangelium erklärt hat. Verstehst du auch, was du liest? Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Sie haben hier die Gelegenheit, in dieser Gemeinde sich anzugleichen, anzugliedern an Gruppen, an Gesprächskreise, an Hauskreise, um auch mit Menschen nach dem Motto 16 Augen sehen mehr als 2, zusammen die Bibel zu studieren, um zusammen zu überlegen, was ist da gemeint und wie ist es gemeint und wie ist es zu verstehen? Verstehst du auch, was du liest? Der Kämmerer war an einer geheimnisvollen Jesaja-Stelle angelangt. Und wenn ich Ihnen sage, dass heute noch in Göttingen Theologieprofessoren gibt, die ich selber gehört habe, und die über diese Stelle im Jesaja selber noch sagen, wir wissen heute noch nicht, von wem hier die Rede ist, das Kapitel über den sogenannten Gottesknecht, dann können Sie sich vorstellen, dass es nicht leicht ist, das zu verstehen. Nun stellen wir uns mal vor, dass es ungefähr so ablief. Ich versetze mich jetzt mal in den Philippus hinein. Philippus sagte, ja, wenn du verstehen willst, warum der hier von einem Lamm spricht, das sich ganz wehrlos in den Tod gibt, ohne sich zu wehren, dann muss ich dir mal ein bisschen aus dem Alten Testament erzählen. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben und nun kommt der Versuch, Jesus aus dem Alten Testament herzuleiten. Denn am Schluss hat er ja an Jesus geglaubt. Also hat der Philippus es geschafft, Jesus ihm aus dem Alten Testament zu erklären. Ich könnte mir denken, dass er begonnen hat im 1. Mose 3. Und zwar wird dort dem Adam und Eva von Gott Röcken aus Fellen gemacht. Adam und Eva wir erinnern uns, hatten sich aus Scham vor ihrer Tat bekleidet, selbst mit Blättern vom Feigenbaum. Aber in Kapitel 3, Vers 21 lesen wir, Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und kleidete sie. Ein Beispiel dafür, dass Gott selbst uns ein göttlich beschaffenes Kleid geben muss, das den Sünder, den schuldig gewordenen, wieder tauglich macht, Gott zu begegnen, das ihm wieder fähig macht, sich der Gegenwart Gottes zu stellen. Und dieses Kleid war aus Fell. Das ist ja was anderes wie ein Blatt vom Feigenbaum. Fell bedeutet, da ist ein Tier gestorben. Etwas Lebendiges, ein Lebewesen ist getötet worden, damit ein anderes Lebewesen, der Mensch, leben kann. An einem anderen ist ein Gericht vollzogen worden, damit dem Menschen vergeben werden kann. Und ganz logisch sehen wir dann auch im Kapitel 4 schon die ersten Kinder von Adam und Eva Opfer bringen. Nur seltsam, es gibt zwei verschiedene. Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Und Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, denn er brachte Früchte vom Feld. Seltsam. Ja, das musst du so verstehen, sagt der Philippus zu dem Afrikaner, dass nicht der Abel jetzt der Liebere war und den hat Gott einfach lieber gehabt und er war etwas frommer und religiöser und hatte einen frommen Augenaufschlag und guckte immer so demütig nach oben. Und der Abel, das war so ein bisschen ein rebellischer unter diesen beiden Brüdern, sondern die haben von ihren Eltern wahrscheinlich erzählt bekommen, so hätte ich es ihm erklärt, dass Gott ein Tieropfer möchte und dass der Mensch dadurch immer die Lektion vor Augen haben soll, ein anderer muss sterben, damit du leben kannst. An einem anderen muss das Gericht vollzogen werden, damit ich dir gnädig sein kann. Und deswegen, weil der Abel einfach das richtige Opfer gebracht hat, weil er gehorcht hat, weil er Gott demütig untertan war, hat Gott dieses Opfer bestätigt. Und der Abel wäre jetzt der Typ des Menschen, der gesagt hat, ich probier's mal aus, auf meine Weise, nach meiner Fasson, selig zu werden. Das kennen wir sehr gut seit der Aufklärung und der Romantik in unserer Geistesgeschichte. Ich habe die Bedingungen zu stellen, nicht Gott. Aber wie es die Maler ja so gemalt haben, so konnte es vielleicht sein. Wir wissen es nicht. Es ist unsichtbar, dass Gott das Opfer vom Abel anerkannte und das vom Kain nicht. Ein Maler, der Unsichtbares sichtbar machen will, das ist ja Kunst, Unsichtbares sichtbar machen. Die haben es so gemalt, dass die Rauchschwaden des Opfers von Abel nicht hochsteigen, also nicht zu Gott kommen, nicht von Gott angenommen werden, dass die Rauchschwaden vom Opfer von Abel direkt hoch in den Himmel steigen. Wir machen einen großen Schritt, nachdem Noah geopfert hat und nachdem diese ganzen Opfer weitergebracht wurden, kommt es zu einer seltsamen Geschichte. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, hat der Philippus dem Afrikaner auch diese erzählt. Er sagte, weißt du, da gibt es eine Geschichte, da wird das ganz deutlich, wie Gott das mit dem Opfer und dem Lamm meint. Abraham, ein Mann, der mit Gott schon viel erlebt hat, der wird von Gott auf die Probe gestellt, heißt es. Und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, gehe hin in das Land Moria und opfere ihn zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Seltsam, sagt der Afrikaner. Jetzt hast du mir doch gerade erklärt, Philippus, dass Gott kein Menschenopfer will, so wie ich das aus einigen afrikanischen Stämmen in meiner Heimat kenne, so wie ich das weiß von den großen Kulturen der Ägypter um uns in Afrika herum, die ja auch die Dienerschaft den Fürsten und Pharaonen lebendig mit ins Grab geben und somit nochmal dem Pharao helfen wollen, den Weg ins Jenseits zu bereiten. Und jetzt erzählst du mir, dass Gott, der schon diesen Opferkult eingerichtet hat, plötzlich doch wieder ein Menschenopfer verlangt? Ändert Gott denn seine Meinung? Und dann auch noch Isaak, der Sohn, von dem verheißen ist, dass ihm Gott daraus ein neues Volk machen will? Verstehe ich nicht. Ja, sagt der Philippus, lass mich mal ein bisschen erzählen, gleich wirst du es besser verstehen. Gott wollte den beiden eine unvergessliche Lektion erteilen. Und zwar sollten sie tatsächlich lernen, dass Gott keine Menschenopfer mehr will. Und dann erzählt er ihm, wie Abraham tatsächlich losgeht und zwei Knechte mitnimmt, Holz und Glut, Feuer und Messer. Und dann gehen sie und am dritten Tag sieht Abraham den Berg, von dem Gott sprach, die Knechte bleiben zurück und nur er und sein Sohn gehen weiter. Es kommt zu einer kurzen, unheimlichen Szene, in der Isaak dann doch sich einmal traut, den Mund aufzumachen, als er merkt, es ist ja gar kein Lamm zum Opfer da. Und er sagt, Vater, es ist Feuer und Holz da, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gehen weiter schweigend. Ob Abraham wusste, dass Gott das nicht im Ernst verlangen kann? Ob Abraham wirklich ahnte, dass Gott da irgendwie was anderes vorhat? Oder ob er doch nur seinen Sohn schonen wollte und sich selbst schon bereit erklärte, das Furchtbare zu tun? Jedenfalls lesen wir, dass sie, als sie an die Stätte kamen, den Altar bauen, das Holz drauflegen und Abraham seinen Sohn bindet, ihn auf den Altar oben aufs Holz legt und die Hand schon ausreckt. Und da erst in diesem Moment der Engel des Herrn vom Himmel ruft, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben, denn nun weiß ich, dass du deines einzigen Sohnes nicht verschonst um meinetwillen. Und da sah Abraham dann ein Widder in den Hecken hängen mit seinen Hörnern, ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und die Stätte, die nennt er, der Herr sieht, übersetzt auf Deutsch. Der Herr, er sieht, der Herr sorgt, der Herr kümmert sich. Ich muss nicht sehen, wie ich Gott gnädig stimme und da, bis dahin, dass ich ihm sogar ein Menschenopfer bringe, um ihn um seine Vergebung zu bitten, sondern er selbst sorgt für Stellvertretung. Eine ungeheure Lektion, die natürlich Abraham und Isaak ihr Leben lang nicht vergessen haben, der schon dem Tod geweihte, fast tote Sohn steigt, das Leben neu im letzten Augenblick geschenkt bekommen vom Altar. Eine unglaubliche Begebenheit, in die wir uns schwer hineinversetzen können. Aber eine so drastische Lektion, dass Gott selber das tut, was wir zu tun schuldig wären, das haben die beiden auch nie mehr vergessen. Später wird noch einmal, hat der Philippus vielleicht dem Afrikaner schon vorausweisend gesagt, viele hundert Jahre später wird noch einmal in derselben Gegend, archäologisch könnte man das von heute rückwirkend sagen, vielleicht sogar in demselben Gebirge an einem bestimmten Tag einer seines einzigen Sohnes nicht schonen und ihn für uns zum Opfer geben. Aber pass auf, wir sind noch nicht fertig. Eine Station in dieser Geschichte des Vogelflugs durch die Zeit und die Bedeutung des Lammes im Alten Testament muss ich dir noch sagen, damit du die Jesaja-Stelle verstehst. Und dann ging er mit dem Afrikaner vielleicht bis hin ins zweite Buch Mose, ins Kapitel 20, 21 und, Entschuldigung, weiter vorne, Kapitel 12, und erzählte dem Afrikaner vom Passafest. Abraham ist gestorben, Isaak, Jakob und dann die Josefs Geschichte und dann die Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten und die Rettung des kleinen Mose, die durch diese frauliche List in den Königshof, der in den Königshof geschleust wurde, so überlebte, aber doch nie vergaß, ich bin ein Hebräer. Und dann die Flucht des Mose in die Wüste, als er sein Volk vor den Sklaventreibern der Ägypter verteidigte, und später die Berufung des Mose, zum Pharao zu gehen und zu sagen, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk frei. Eine Plage nach der anderen gegenüber einem verstockten ägyptischen König und dann die allerletzte Plage. Gott sagt, ich werde in dieser Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägypten unter den Menschen und unter dem Vieh und meine Strafe beweisen an allen Göttern der Ägypter, ich der Herr. Und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, dass wenn ich das Blut sehe, an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Seitdem gibt's in Israel das Passafest. Diesen Tag sollt ihr haben zum Gedächtnis und ihn feiern dem Herrn zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen zur ewigen Weise. Woher kam das Blut? Dass der Gerichtsengel, der in der Nacht, wo sehr viel Heulen in Ägypten gab, durch Ägypten ging. Das Blut kam, wie es Gott selber anordnete, von einem unfehlbaren Lamm, und es wird so beschrieben, ihr sollt pro Familie ein Lamm nehmen in eurem Haus, wenn es zu wenig ist, werden die Nachbarn noch eingeladen, bis ihr so viel seid, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt ein solches Lamm nehmen, daran kein Fehl ist, ein männliches Lamm, ein Jahr alt, und ihr sollt schlachten, von dem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür, die obere Schwelle, bestreichen und dann in der Nacht warten, damit ihr verschont werdet. Dann sollt ihr ausziehen aus dem Land der Gefangenschaft in die Freiheit. Wieder eine ganz drastische Erinnerung des Volkes Israel daran, dass ein unfehlbares, unschuldiges, fehlerloses Lamm und dessen Leben geopfert wird anstelle des Gerichts, das auch die Israeliten getroffen hätte. Und nun der Sprung, wie ihn der Philippus gemacht hat, als er dann dem Kämmerer sagte, verstehst du jetzt, dass es sein kann, dass der Prophet Jesaja hier von einem spricht, der kommt und diese Vorbilder der Lämmer und der Opfer, die durch das ganze Alte Testament sich ziehen, als Vorbild nimmt, als Wegbereitung für sich, der selber kommt und ein Lamm geworden ist, ein Mensch als Lamm, der sich selber auf den Altar legt und geopfert hat. Weißt du, hat er ihm vielleicht gesagt, als Johannes der Täufer ihn zum ersten Mal gesehen hat, da hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und das ist dieser Jesus Christus, an den wir Christen glauben, diese neue jüdische Sekte, von der du vielleicht gehört hast, aber die sich jetzt unaufhaltsam ausbreitet und die diesen Jesus Christus, der nicht nur als Lamm gestorben ist, sondern auch auferstanden ist, verehrt, glaubt und nicht nur eine Lehre der Auferstehung verkündigt, sondern den Auferstandenen, Er ist das Lamm, das durch das ganze Alte Testament angekündigt wird, das an sich selbst das Gericht vollziehen lässt, damit du und ich frei sind. Er ist der, der sich belasten ließ mit Sünde und Schuld, damit wir entlastet leben können, damit wir, so wie wir es auch heute aus dem Prophet Jesaja im Wochenspruch gehört haben, ohne Furcht Gott entgegentreten können im Gebet. Eigentlich ist jedes Gebet ein Gebet im Namen dieses Lammes, sonst könnten wir uns dem heiligen, unfehlbaren Gott rein gar nicht nähern. Aber er hat uns gewaschen von unserer Sünde durch das Blut. Und er selbst ist ein Opfer, das nicht mehr wiederholt werden muss, weil es eine göttliche Qualität hat. Denn er war Gott in Person, er kam, um sich selbst zu geben, und Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, und mehr kann man nicht geben. Und so ist er das Lamm geworden. Und der Afrikaner verstand, und der Afrikaner verstand nicht nur, sondern er glaubte auch. Das heißt, er wusste jetzt, den gefunden zu haben, der es verdient, dass er sich auch ihm ganz hingibt. Und es kann sein, dass dieser Afrikaner, das ist nicht gesichert, aber möglich, der Gründer der ersten christlichen Kirche in Afrika wurde, der koptischen Kirche, die heute noch es gibt, aber längst in Traditionalismus und Gesetzlichkeit auch erstarrt ist, übrigens schon ziemlich früh, sonst hätte der Islam in Afrika nicht so eine Kraft entwickeln können. Aber es kann sein, dass Gott über dieses Evangelisieren des Philippus an dem Afrikaner das Evangelium nach Afrika zuerst brachte. Es wäre schön, wenn wir neu dahin kommen, dass es wichtig ist, Menschen nicht nur abzuspeisen, wenn sie uns fragen mit einem Bibelwort, sondern die Größe der Sache, um die es geht, dadurch zeigen und deutlich machen, dass wir sagen, okay, wann hast du Zeit? Wir treffen uns 2-3 Stunden. Und dann erkläre ich dir, was mit diesen Bibelstellen oder anderen gemeint ist. Und dann erklären wir sie im Zusammenhang. Und das ist der Grund, warum ich mir manchmal wünschte, wir würden die Losung mal lassen und würden mal die Zeit aufsparen, die wir für Losung lesen haben, und dann mal wieder ein ganzes Buch der Bibel im Zusammenhang lesen oder anhand eines Bildes wie hier des Lammes durch die ganze Bibel streifen und somit die großen Linien wiederentdecken, damit wir fähig werden, auch wenn wir gefragt werden oder wenn wir fragen, verstehst du, was du liest, dann auch erklären zu können im Zusammenhang. Das ist das, was Philippus dem Afrikaner ungefähr erzählt haben mag und sollte uns Mut machen, sollte uns auch Lust machen, selber vielleicht wieder mehr in der Bibel zu studieren, in die Tiefe zu gehen, auch in Gemeinschaft, Haus- und Gesprächskreise, und selber auch fähig zu werden, anderen die Bibel im Zusammenhang zu erklären. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.